Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer.
Wie gesagt, die Herausgabe der Qumran-Schriften war das Ergebnis einer jahrzehntelangen Forschungsarbeit. Sie sehen hier, wie viele der Fragmente waren so klein, zum Beispiel wie ein Fingernagel. Und die hat man in einem Durcheinander gefunden, besonders in Höhle 4. Diese Fragmente mussten entziffert werden, übersetzt werden, identifiziert werden, geordnet, interpretiert und schließlich herausgegeben werden. Hier sind wir drin im Museum, im Schrein des Buches in Jerusalem. Im Zentrum wird die vollständige Jesaja-Rolle ausgestellt. Aber jetzt müssen Sie ja nicht unbedingt schnell dahin gehen, weil wir die hier vorne haben. Früher hat man da die originale Rolle ausgestellt, heute nicht mehr. Auch nur eine Kopie wie ich. Und zwar aus dem Grund, man hat gemerkt, im Laufe der Zeit ist die Rolle immer mehr beschädigt worden durch diese Art der Ausstellung, dass die Rolle hier da rund um dieses Zentrum herum aufgehängt worden war. Und so musste man sie zum Schutz in Sicherheit bringen und durch eine Kopie ersetzen. Übrigens, ich habe ja erklärt, 1947 wurden die ersten Rollen gefunden, unter anderem auch die Jesaja-Rolle. Dann hat haben Beduinen diese Rolle privat an jemanden, an einen Nichtjuden in Jerusalem verkauft, und der ist damit abgegangen nach Amerika. Hat die dort ausschreiben lassen in einer Zeitung zum Verkauf. Und zufällig war gerade ein israelischer Forscher für Vorträge damals in den USA und bekam das mit. Es war ihm klar, es ist unmöglich, dass ich als Israeli diese Rolle kaufen könnte. Die werde ich nie kriegen. Da hat man sofort organisiert, dass über Mittelsmänner diese Rolle gekauft wurde und so schließlich in den Besitz des Staates Israel gelangte. So kamen also schon in der Frühzeit einige dieser Rollen dennoch in israelische Hände, aber die Hauptmasse kam erst später. Und zwar kam zuerst das Jahr 1967. Die islamische Welt rund um Israel wollte zum zweiten Mal die Totalauslöschung Israels durchführen. Im Mai 1967 verkündigte der islamische Führer, Präsident Nasser von Ägypten, unser Hauptziel besteht in der Vernichtung Israels. Und dann kam es zum Sechstagekrieg. Und Israel wusste, wir müssen ganz schnell gewinnen, sonst geht der Staat unter. Und so machte Israel den Erstschlag in den Juni-Tagen 1967. Die Jordanier hatten bereits die Qumran-Schriften verpackt im Rockefeller Museum, auf der anderen Seite der Mauer. Aber die israelische Armee kam zu schnell. Die haben alles zusammengepackt. Und so kam es in israelische Hände. Also als Dank dafür, dass man Israel vernichten wollte, kam praktisch der ganze Besitz der Qumran-Handschriften in israelische Hand. Hier der Schrein des Buches von außen nochmals. Sie sehen, das Design des Museums entspricht einem Krugdeckel der typischen Qumran-Krüge. Dieses Museum kann man übrigens auch versenken in den Boden. Es ist atomsicher, atombombensicher gebaut. Während des Golfkrieges 1991 war das Museum also im Boden drin, als die Raketen von Saddam Hussein kamen. Das zeigt ein bisschen, welch großen Wert diese biblischen Schriften für Israel haben. Man kann sich fragen, hat die Bibel auch einen solchen Wert für die Schweiz? Eine sehr interessante Selbstprüfungsfrage. Nun, das war Qumran. Jetzt die Frage, was geschah nach Qumran? Die Entdeckungen von Qumran waren der Anfang einer Serie von weiteren Entdeckungen in der Wüste Judäa. Man begann, die Wüste Judäa und ihre Höhlen systematisch zu untersuchen, und tatsächlich wurde man auch an anderen Orten fündig und brachte Schriftrollen ans Licht. Zum Beispiel südlich von Qumran, auch nahe vom Toten Meer, in Wadi Murabba'at. Aber diese Rollen waren nicht von abgesonderten Juden, sondern es waren Rollen, Schriftrollen, die von Juden aus dem offiziellen Judentum stammten, dort eingelagert worden. Und zwar in der Zeit des Zweiten Krieges der Römer gegen die Juden um 135 nach Christus, als der Judenstaat endgültig am Boden vernichtet war. Der erste Schlag kam ja in den Jahren 66 bis 73, und als die Juden dann nochmals einen Aufstand versuchten, da wurde er niedergeschlagen, 132 bis 135. Und da haben Juden aus dem offiziellen Juden eben auch Schriftrollen hier eingelagert. Wadi Murabba'at. Aber weiter südlich im Nachal Chever, dann noch südlicher im Nachal Se'elim und auch in Masada. Masada, das war die letzte Festung der Juden gegen die Römer im ersten jüdischen Krieg im Jahr 73 nach Christus. Auch dort hat man Handschriften gefunden. Nun werde ich später noch ein bisschen darüber sprechen, aber zunächst gehen wir einfach allgemein an das Thema der Überlieferung des Bibeltextes. Bis 1900 gab es nur hebräische Bibeltexte aus dem Mittelalter. Das war ein Problem. Es waren zwar Tausende von Handschriften, aber die waren eigentlich relativ jung. Nicht wahr? Der letzte Prophet stammt aus der Zeit von 400 vor Christus. Und so konnten die Kritiker bis 1900 sagen, ja seht ihr, wir haben nur Handschriften aus dem Mittelalter. Wir wissen gar nicht, wie die Bibel ursprünglich gelautet hat. Im Lauf der Zeit haben die Abschreiber bestimmt den Bibeltext völlig verändert. Und was wir haben, ist einfach der veränderte Text aus dem Mittelalter. Aber niemand kann uns garantieren, dass wir da wirklich die Bibel lesen, so wie sie geschrieben worden war. Diese Handschriften aus dem Mittelalter nennt man die masoretischen Handschriften oder der masoretische Text. Masora heißt auf Hebräisch Überlieferung. Die Rabbiner, die diesen Text abschrieben, nannte man Masoreten, also die Überlieferer. Die prächtigste Handschrift, die es gibt vom masoretischen Text, ist der Codex Aleppo. Aleppo ist eine syrische Stadt. Da wurde dieser Text eifersüchtig von Juden in ihrer Synagoge gehütet. Diese Handschrift stammt aus dem Jahr 930 nach Christus. Die Masoreten haben ganz interessant gearbeitet. Die haben nicht nur ganz fein säuberlich abgeschrieben, sondern sie haben auch Wörter und Ausdrücke, sogar Buchstaben ausgezählt in den Vorlagen, um in den Abschriften wieder eine Kontrolle haben zu können. Also das lohnt sich für die Kinder, die unter uns sind, beim Diktat. Man muss nur in der Vorlage auszählen, wie viele Buchstaben hat das Original, und wenn dann die Abschrift, also das Diktat, einen Buchstaben zu viel hat, dann weiß man, dass es einen Fehler gibt. Nun, man kann sagen, das waren Methoden wie heute bei den Computern. Und sieht man hier die Randbemerkungen beim hebräischen Text da, gerade an dieser Stelle kommt oft dieses Zeichen vor, das ist ein L, Abkürzung für aramäisch Layit. Das bedeutet, das bezeichnete Wort hier kommt nur einmal im Alten Testament so geschrieben vor. Das ist ein Hinweis für den Abschreiber, bitte pass ganz gut auf bei diesem Wort, dass du es exakt so kopierst, wie es hier in der Vorlage zu finden ist. Hier sieht man beim Text unten, gibt es ausführliche Angaben in den Fußnoten, da werden genaue Zahlen genannt, wie oft dieser Ausdruck und dieses Wort im ganzen Alten Testament vorkommt. Und so hatten die natürlich einen gesicherten Text. Aber die Kritiker sagten, schön, dass die so gut abgeschrieben haben. Was nützt uns das? Wir wissen ja nicht, ob die Leute vor dem Mittelalter auch so gut abgeschrieben haben. Und darum, das ist der Vorteil des Unglaubens, er kann einfach zweifeln, obwohl die auch nicht beweisen konnten, dass die Bibel früher verändert worden wäre. Aber sie nahmen es das mal einfach so an. Der Unglaube ist immer zum Negativen bereit. Ja, es gab das Problem des großen zeitlichen Abstandes. Malachi, letzter Prophet des Alten Testaments, 400 vor Christus. Hier haben wir den Prophetenkodex aus Kairo, eine Handschrift mit den Propheten des Alten Testaments aus dem Jahr 895 nach Christus. Wir haben hier einen Abstand von ca. 1300 Jahren. Aber das Problem des großen zeitlichen Abstandes ist jetzt gelöst. Denn mit den Qumran-Handschriften haben wir plötzlich einen Text, der 900 bis 1150 Jahre älter war. Und jetzt konnte man wenigstens wissen, was ist in der Zeit vor dem Mittelalter geschehen. In 1000 Jahren, wie haben die Abschreiber damals abgeschrieben? Das war sensationell, ein ganz neuer Zugang. Aber kurz nach 1947, als die Handschriften gefunden worden waren, hat man in den Massenmedien bereits lesen können, jetzt wird dann deutlich werden, wie schlecht die Bibel abgeschrieben worden ist. Die wussten es, bevor es ausgewertet war. Ja, aber zwischendurch eine Frage, wie weiß man eigentlich, dass die Qumran-Handschriften so alt sind? Wie kann man die datieren? Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Methoden, die aber miteinander gar nichts zu tun haben. Und wenn diese Methoden dann übereinstimmen, ist das natürlich ein starkes Argument, dass die Methoden in diesem Fall gut sind. Es gibt die Methode der Paläographie, ich erkläre gleich, was das ist, und die Methode der C14-Methode. Das ist eine physikalische Methode, die Dr. Libby erfunden hat, der dafür den Nobelpreis bekommen hatte. Also nicht Libby, sondern Libby. Aufgrund der C14-Methode wurde das Alter für die Jesaja-Rolle, für die vollständige Jesaja-Rolle ermittelt von zwischen 200 und 100 vor Christus. Ein Stücklein wurde verbrannt, an der ETH Zürich untersucht und die kamen zu diesem Ergebnis. Mit der Paläographie kam man unabhängig davon auf circa 125 vor Christus. Sie sehen, mit der Paläographie kann man genauer datieren. Mit der C14 nur so ungefähr auf ein Jahrhundert. Und wichtig ist noch Folgendes, die C14-Methode hat sich sehr bewährt für die Archäologie, wenn man Dinge misst, die so bis 2000 Jahre alt sind. Oder noch 2700 geht auch. Aber wenn man damit Dinge messen will, die noch viel älter wären, dann hat man Probleme, weil die Methode wird dann immer ungenauer. Aber für diesen Bereich hat sie sich eben durch die Möglichkeiten der Kontrolle aus anderen Quellen, hat sie sich als gut erwiesen. Jetzt erkläre ich die Paläographie. Paläographie heißt die Wissenschaft der alten Schreibweise oder der alten Schriften. Nicht wahr? Die Schrift und auch die Orthographie ändern sich im Lauf der Zeit. Wenn man einen Brief bekommt, der so geschrieben ist wie hier, kann man ungefähr sagen, das muss also schon eine, für unsere Kinder werden das die Urgroßmutter sein, die das geschrieben hat. Ja, das war jemand, eine Person, die 1892 geboren wurde und dann ein paar Jahre später in die Schule ging und so schreiben gelernt hat. Aber jemand, der 1929 geboren worden ist, hat so geschrieben. Aber unsere Kinder schreiben schon wieder anders. Ja? Also man kann ungefähr sagen, wann jemand schreiben gelernt hat aufgrund des Schriftbildes. Ich würde sagen, ziemlich grob. Und es kommt auch darauf an, in welchem Land. Ja? Die Amerikaner schreiben wieder ganz anders als wir, auch wenn sie zur gleichen Zeit geboren worden sind. Ja, über die, was schöner ist, kann man sich streiten. Im Hebräischen ist es so, dass sich dieser Wissenschaftszweig sehr, sehr detailliert und gründlich entwickelt hat. Wir wissen also nicht nur heute, in welchem Jahrhundert man wie Hebräisch geschrieben hat, sondern gerade in der Zeit Jesu wissen wir sogar auf Jahrzehnte genau. Und man kann es natürlich auch besonders genau eingrenzen in einer Zeit, wo die Menschen nicht so alt wurden im Durchschnitt wie bei uns heute. Ja, 70, 80 ist natürlich schon recht viel, aber wenn die Leute eine kleinere Lebenserwartung hatten, dann konnte man auch genauer eingrenzen. Hier ein paar Beispiele aus der Archäologie. Das ist der sogenannte Geser-Kalender, ein Bauernkalender, den man in Geser in Israel gefunden hat, aus dem 9. Jahrhundert vor Christus. Wir wissen also ganz genau, wie man die Buchstaben geschrieben hat zur Zeit des Königs Salomo. Ein anderes Beispiel, das ist die Inschrift der Beamten des Königs Hiskia, im Hiskia-Tunnel in Jerusalem gefunden, circa 700 vor Christus. Die Art der Buchstaben ist schon wieder ist gar gründlich anders als auf der vorigen Inschrift. Und wir wissen, wie man genau geschrieben hat in der Zeit von König Hiskia. Ein anderes Beispiel, ein Ostrakon, ein Scherben, den man in Lachisch gefunden hat, in Israel, aus der Zeit um 600 vor Christus. So wissen wir, wie man die Buchstaben geformt hat in der Zeit des Propheten Jeremia. Nun ist es so, dass aufgrund des Schriftbildes der Qumran-Rollen kann man also sagen, die Jesaja-Rolle, die stammt aus 125 vor Christus. Andere Rollen, die sind ein bisschen jünger, die stammen aus 50 vor Christus. Oder eine andere Rolle stammt aus 20 nach Christus. So genau kann man aufgrund des Schriftbildes die Rollen eben datieren. Und es stimmt überein mit der C14-Methode, die eben völlig unabhängig ist. In Qumran hat man den masoretischen Text gefunden. Also den Text aus dem Mittelalter. Man nennt ihn natürlich jetzt nicht masoretischen Text, sondern man nennt ihn proto-masoretischer Text. Das heißt vor-masoretischer Text. Aber es ist der gleiche Text aus dem Mittelalter. Hier sieht man die zweite Jesaja-Rolle aus der Höhle 1. Die ist nicht vollständig wie die andere aus Höhle 1. Die sind nicht genau gleich. Also die unvollständige Jesaja-Rolle, die entspricht dem Text aus dem Mittelalter. Die Rolle hier vorne ist ein bisschen modernisiert. Es ist auch der Text aus dem Mittelalter im Prinzip, aber man hat noch Lesehilfen eingefügt. Sie wissen ja vielleicht, dass Hebräisch wird nur mit Konsonanten geschrieben. Also mit Mittellauten wie T, P, K. Keine Vokale. Und wenn die Sprache lebendig ist und man Hebräisch gut kann, ist das kein Problem, man kann das so fließend lesen. Die Zeitungen in Israel, die sind alle nur mit Konsonanten geschrieben. Außer die Anfängerzeitung für die Neueinwanderer, Sha'ar la-Matkhil, Dort sind die Vokale angegeben, ja? Und nun, damals gab es bereits Juden, die nicht mehr so sattelfest waren mit Hebräisch, besser Aramäisch sprachen. Und für die hat man gewisse Konsonanten gebraucht, um Vokale anzudeuten. Und zum Beispiel der Buchstabe Jud, ein Jota, kann man sagen. Mit dem kann man, das ist ein Konsonant, J wird damit ausgedrückt, aber man kann ihn auch gebrauchen, um ein I-Vokal anzudeuten. Oder ein V kann gebraucht werden, um ein U-Laut auszudrücken. Und so ist diese Rolle ein bisschen orthografisch modernisiert. Und so hat man also in Qumran gefunden, solche Texte, die dem Mittelalter entsprechen in der Orthographie, und solche, die ein bisschen modernisiert waren. Dann hat man aber auch noch Handschriften gefunden, die mehr dem Bibeltext entsprechen, wie die Samariter ihn überliefert haben. Nicht wahr? Die Samariter waren ein Volk, das von den Juden die 5 Bücher Mose übernommen hatte, aber ständig mit den Juden im Streit lebten. Und die haben die 5 Bücher Mose selbstständig überliefert, und die haben zum Teil auch Abänderungen gemacht übrigens. In den 10 Geboten haben sie noch ein Gebot eingefügt, wo steht, man soll Gott anbeten auf dem Berg Garizim, da wo sie wohnen, im Westjordanland. Um zu sagen, es ist nicht so, dass man Gott auf dem Tempelberg in Jerusalem anbeten soll. Eine eindeutige Fälschung, ja. Aber dieser samaritanische Text wird auch gefunden in Qumran. Und dann noch der sogenannte Septuaginta-Text. Nicht wahr? Die Bibel wurde übersetzt auf Griechisch um 280 vor Christus in Ägypten. Und diese Übersetzung hat manchmal Abweichungen vom hebräischen Text. Das erklärt sich eben dadurch, dass man in Ägypten Handschriften benutzte, die weit weg waren von Jerusalem. In Jerusalem im Tempel wurden nämlich die Musterhandschriften aufbewahrt. Und wer also seine Handschrift in seiner Synagoge oder im Privatbesitz kontrollieren wollte, konnte zum Tempel gehen und den Text mit den Musterhandschriften dort vergleichen. Es ist also so, in Qumran findet man den masoretischen Text, den protomasoretischen Text, dann den etwas modernisierten Text mit der Rechtschreibung, mit der erneuerten Rechtschreibung, dann den samaritanischen Text und schließlich den Septuaginta-Text. Aber welcher Text ist der beste? Das kann man sofort sagen. Natürlich der protomasoretische Text, denn der entspricht dem Tempeltext in Jerusalem. Der modernisierte Text ist nicht der ursprüngliche, ja, das ist klar. Der samaritanische Text ist auch nicht der ursprüngliche, denn die Samariter waren ja abgetrennt von Jerusalem, die hassten den Tempel in Jerusalem. Die wollten damit nichts zu tun haben, die gingen also nicht ihre Handschriften dort kontrollieren. Und die Juden in Ägypten, die waren sehr weit weg von Jerusalem. Es ist nun so, im Talmud und in rabbinischen Schriften aus der Zeit vor dem Mittelalter, dort wird ja die Bibel auch viel zitiert, und da findet man immer den masoretischen Text, der zitiert ist. Ja, der Zentraltext wurde im Tempel aufbewahrt. Nun gehen wir zu den Texten aus dem Wadi Murabba'at in diesem Zusammenhang. Ich habe schon gesagt, dort haben Juden aus dem offiziellen Judentum Handschriften zurückgelassen. Da hat man zum Beispiel die Pentateuch-Fragmente gefunden. Pentateuch, das sind die 5 Bücher Mose. Das sind Handschriften, die wurden geschrieben vor 70 nach Christus. Und nun ein Vergleich mit dem Mittelaltertext ist sensationell. Diese Fragmente sind identisch mit dem Mittelaltertext bis auf den einzelnen Buchstaben. Nicht mal in der Rechtschreibung gab es Abweichungen. Das ist sensationell, weil durch die Jahrhunderte hindurch die Rechtschreibung geändert hat. Nun sehen wir, das offizielle Judentum hatte eben den masoretischen, den protomasoretischen Text im Tempel, und das war der Standard. In Haggai 2, Vers 5, als der Tempel in Jerusalem, der zweite Tempel, gebaut wurde, hat Gott den Juden gesagt: Das Wort, welches ich mit euch eingegangen bin, als ihr aus Ägypten zoget, und mein Geist bestehen in eurer Mitte. Fürchtet euch nicht. Gottes Geist und auch sein geschriebenes Wort waren besonders, in besonderer Weise gegenwärtig im Tempel zu Jerusalem. Nun, die Leute von Qumran haben sich vom Tempel abgesondert. Und da haben sie natürlich alle möglichen Handschriften, die sie bekommen konnten, haben sie mitgenommen. Ob das nun samaritanisch oder Septuaginta war, ist gleich. Hauptsache, wir haben Bibelhandschriften für unsere Bibliothek. Jetzt möchte ich noch etwas sagen über einen weiteren Fund der letzten paar Jahre. Die Texte aus dem Tal Hinnom. Das Tal Hinnom ist ein tief eingeschnittenes Tal, gerade außerhalb der Altstadt von Jerusalem. Ich habe letztes Jahr mit meiner Frau da einen Spaziergang runter gemacht, bis da ganz unten, wo es gefährlich wird. Aber da oben ist noch nicht gefährlich. Kann man also gut einen Spaziergang machen, wunderbares, idyllisches Tal mit vielen alten Gräbern. Und da hat man Gräber gefunden aus dem 7. Jahrhundert vor Christus. Mit Grabbeigaben, Schmuck und so weiter. Und dabei hat man zwei kleine Silberrollen entdeckt. Das ist echt Silber, ja? Sieht ein bisschen komisch aus. Eine dieser Rollen. 99% Silber. Aber im Laufe der Zeit hat das doch ein bisschen gelitten. Niemand fühlte sich in der Lage, diese Rollen zu öffnen, ohne sie zu zerstören. So hat man sie einfach mal eine Zeit lang so gelagert. Aber dann hat man es doch geschafft. Die Rollen wurden geöffnet. Jetzt sieht es schon ein bisschen silbriger aus, ja? Und da ist ein Text drauf geschrieben. Diese Rollen hatten ein Loch. Offensichtlich wurden sie als Schmuck um den Hals getragen. Und was steht auf diesen Rollen? Der Segen, der Priestersegen aus 4. Mose 6. Hier ein Ausschnitt, diese vier Buchstaben, Jud, Hei, Wav, Hei, also Jota, H, V, H. Das ist der Name Gottes, Yahweh, der Ewige, der Unwandelbare. Der Priestersegen war etwas ganz besonders Wichtiges, denn jeden Tag beim Morgenbrandopfer mussten Priester vor dem Eingang zum Tempelhaus zur Zeit des Morgenbrandopfers das Volk Israel segnen. Mit den Worten aus 4. Mose 6, Vers 24: Der Herr segne dich, Yahweh, segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israel legen und ich werde sie segnen. Ja, da lernte man, Segen Gottes ist nur möglich auf der Grundlage des stellvertretenden Opfers. Dieser Text befindet sich auf den Rollen. Und wenn man ihn vergleicht mit dem Mittelaltertext, jeder Buchstabe, der lesbar ist, ist identisch. Es gibt eine Stelle, wo es scheint, es gibt einen Unterschied, wo hier, sieht man das? Das erste Wort, Yevarechacha, er segne dich. Das sind am Schluss das zwei K nacheinander. Und das kann man vereinfachen, wenn man will, kann man nur ein K schreiben. Und es bedeutet trotzdem Yevarechacha, der Herr segne dich. Und auf einer Silberrolle ist nicht ganz klar, ob es ein K waren oder zwei. Aber wenn man schon so wenig Platz hat, ist man natürlich geneigt, ein bisschen kürzer zu schreiben. Ja? Und sonst ist alles identisch. Und was besonders erstaunlich war, Shalom schreibt man hier mit einem V für das O. Und das erstaunt, man hätte nämlich gedacht, zu der Zeit, des 7. Jahrhundert vor Christus, würde man das noch ohne V schreiben. Aber es ist genau die Rechtschreibung, wie wir sie aus dem Mittelaltertext haben. Also auch orthografisch stimmt alles sonst überein. Yevarechecha Adonai veYishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha vichunecha. Yisa Adonai panav elecha veYasem lecha shalom. So die warmkehlige Sprache der hebräischen Propheten. Also auch das ist zwar nur eine kleine Stichprobenkontrolle aus dem 7. Jahrhundert vor Christus und sie macht deutlich, die Bibel ist also auch 500 Jahre vor Qumran eben nicht abgeändert worden und eben sorgfältig bis in die Orthographie hinein abgeschrieben worden. Jetzt kommen wir zum Thema Koran und Bibel. Als Muhammad im 7. Jahrhundert nach Christus auftrat in Saudi-Arabien, in Mekka und Medina, als Prophet, war er der Überzeugung, dass er die Bestätigung sei der früheren Offenbarungen im Neuen Testament und auch im Alten Testament. Aber Juden und Christen haben ihm dann gesagt, du, was du da erzählst, das ist denn wirklich nicht dasselbe, was in unseren Schriften steht. Und da bekam er gleich Offenbarungen von Allah, wo gesagt wurde, die Juden und die Christen sind Lügner und sie verbergen die Wahrheit in ihren Schriften. Es gibt eine ganze Reihe von Surenversen, die so lauten, und die heutigen Moslems interpretieren das so, diese Koranverse besagen, Juden und Christen hätten die Bibel abgeändert. Und darum stimmt die Bibel nicht mit dem Koran überein. Hätten sie die Bibel nicht abgeändert, wäre der Koran exakt die Entsprechung zur Bibel. Aber es ist nicht mal ganz klar, ob der Koran das sagt. Weil es gibt eine Koranstelle, wo steht, man soll doch nur eben die Schriften der Juden und Christen untersuchen. Und da wird man sehen, dass Muhammad die Bestätigung davon ist, was dort steht. Also das würde also heißen, dass die Christen und die Juden nur mündlich lügen. Aber in den Schriften würde man immer noch das Gleiche finden wie im Koran. Ja? Aber so kann man nicht kommen. Die Moslems heute sagen, nein, der Koran sagt, ihr habt die Bibel abgeändert. Aber beides ist ein Problem, ja? Weil wenn wir die Schriften lesen, die biblischen Schriften, dann widersprechen sie dem Koran. Gründlich. Und dauernd. Ja, gut. Dann bleibt aber noch die Möglichkeit, haben die Christen wirklich die Bibel abgeändert und die Juden? Hier sehen Sie Muhammad el-Wif. Das war 1947 ein 17-jähriger Beduinenjunge. Und der hat die Höhle 1 mit den ersten Manuskripten entdeckt. Unter anderem mit der vollständigen Jesaja-Rolle, die dann nach USA ging und wieder zurück nach Israel. Ja? Nun, er hieß mit dem Zusatz, er hieß wie der Prophet, Mohammed, und hat noch einen Zusatz gehabt, Ediv, der Wolf. Diesen Namen hat er von seinem Vater bekommen, weil der ein ziemlich wilder Beduine war. Aber das Sensationelle ist, ein Muslim namens Muhammad liefert den größten archäologischen Beweis für die glaubwürdige Überlieferung des Bibeltextes im Alten Testament. Ja, die Qumran-Schriften zeigen, nein, die Bibel wurde nicht abgeändert. Stimmt nicht. Ja, Mohammed soll gesagt haben, die Juden verbergen die Wahrheit. Wann? Im 7. Jahrhundert nach Christus? Nein. 6. Jahrhundert? Nein. 5. Und zurück. 2. Jahrhundert vor Christus? Nein. Sehen wir das Gleiche? Sehen wir die gleiche Bibel? Und es war ein Muslim, der hieß wie der Prophet Mohammed. Der bringt den Beweis dafür, nein, die Juden haben die Bibel nicht abgeändert. Und was in der Bibel steht, im Alten Testament, widerspricht dem Koran. Jetzt gibt es nur noch eine Möglichkeit. Entweder ist das Alte Testament falsch, oder dann ist der Koran falsch. Jetzt muss man sich entscheiden. Es geht nicht beides zusammen. Und die ganze Multikulti, Versuche hier im Westen so alles ein bisschen zusammenschieben, alle haben ein bisschen Recht und doch alle haben Unrecht. Ja, so geht das nicht. Man muss sich entscheiden zwischen der Bibel und dem Koran. Nun, Qumran hat uns gezeigt, wie wunderbar die Bibel überliefert worden ist, ganz wie es in Jesaja 40 in der Rolle steht. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes besteht in Ewigkeit. Das ist eine wunderbare Bestätigung. Jetzt gehen wir zum Thema messianische Prophetie. Das Alte Testament hat an unzähligen Stellen gesprochen von dem kommenden Erlöser, dem Messias. Eine besonders wichtige Stelle ist Jesaja 53, weil dort das Leiden und das Sterben des Messias beschrieben wird als Opfer für unsere Sünden. Und da konnten natürlich Kritiker früher sagen, ja, vielleicht ist dieses Kapitel eben nach der Kreuzigung Jesu geschrieben und darum passt es so gut auf die Kreuzigung. Aber jetzt haben wir eine vollständige Jesaja-Rolle aus dem 2. Jahrhundert vor Christus und sie enthält den ganzen Text von Jesaja 53. Und zwar, ich habe dort auf dem Ausstellungstisch diese Kolonne speziell fotografiert, aufgelegt, wo Jesaja 53 vorkommt. Eigentlich beginnt ja die Prophetie schon in 52,13 mit »Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln«. Und dort in der Qumran-Rolle beginnt das genau mit einer neuen Kolonne, ab diesem Satz. Alles ist da, es wurde also vor Christus geschrieben und wie wir wissen, es hat sich ganz genau in dem Leiden und Sterben des Herrn Jesus Christus erfüllt. Diese Prophetie wurde geschrieben, wie oft die Prophezeiungen im Alten Testament, in prophetischer Vergangenheitsform. Das Künftige wird zur lebendigen Schilderung geschrieben, wie wenn es schon geschehen wäre. Und nun noch wichtig, gemäß dem Talmud, dem wichtigsten theologischen Werk im Judentum, spricht dieses Kapitel über den Messias. Denn im babylonischen Talmud, Sanhedrin 98b, wird ein Name für den Messias aus diesem Kapitel genommen und da wird gesagt, das ist der Messias. Ein Name, der nur hier vorkommt. Also so wird erklärt, das ist der Messias. Das haben die Juden gewusst, unabhängig von der Erfüllung in Jesus von Nazareth. Ich lese ein paar Verse. Jesaja 53,3. Er war verachtet und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut und wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn für nichts geachtet. Für wahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Schmerzen hat er auf sich geladen. Und wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch um unsere Übertretungen willen war er verwundet, um unsere Missetaten willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird er Samen sehen. Er wird seine Tage verlängern und das Wohlgefallen des Herrn wird in seiner Hand gedeihen. Hier wird erklärt, dass der Messias sterben wird als Opfer. Schuldopfer. Und da wird eigentlich bereits alttestamentlich erklärt, dass all die Tieropfer im Tempel zu Jerusalem nur Bilder waren. Hinweise auf den, der einmal kommen sollte, um wirklich an unserer Stelle für unsere Sünden zu sterben. Der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Damit jeder Mensch, der seine persönliche Schuld bereut vor Gott und sie im Gebet Gott bekennt und dieses Opfer für sich in Anspruch nimmt, Vergebung, ewiges Leben bekommt. Diese Stelle sagt übrigens auch, dass der Messias nach seinem Tod wieder leben wird. Das heißt, wenn seine Seele das Schuldopfer gestellt haben wird, so wird der Samen sehen, er wird seine Tage verlängern. Nach dem Opfer lebt er wieder. Ja, das ist die Auferstehung des Messias. Am dritten Tag ist der Herr Jesus auferstanden und wurde gesehen von über 500 Augenzeugen. 1. Korinther 15. Ich lese weiter. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird mein gerechter Knecht die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Und ihre Missetaten wird er auf sich laden. Da haben wir ganz klar das, den stellvertretenden Tod prophezeit. Und das hat sich in dem Leiden des Herrn Jesus Christus am Kreuz erfüllt. Und darum ist es doch wichtig, dass wir etwas von Qumran wissen, damit wir gegenüber Nichtchristen argumentieren können und sagen können, ja, die Prophetie wurde nachweislich vor Christus gegeben. Wir haben eine Abschrift dieser Prophezeiungen aus dem Propheten Jesaja aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus. Und interessant, in Jesaja gibt es ganz besonders viele Prophezeiungen auf Jesus Christus hin. Und ausgerechnet diese Rolle wurde uns so gut erhalten. Nun kommen wir zum Schluss, das Drama der Rollen. Im Jahr 66 nach Christus kam es zu einem Aufstand der Juden in Galiläa gegen die Römer. Ein spontaner Aufstand. Endlich wollte man das gehasste römische Joch, die Unterdrückung der Römer, abwerfen. Das hat sich zu einem gewaltigen Krieg entwickelt. Die Römer mussten immer mehr Legionen nach Israel schicken. Ein Drittel der Legionen aus dem ganzen Weltreich, das ja bis nach England reichte, wurde nach Israel verlegt, um diesen Aufstand blutig niederzuschlagen. Die Römer haben zuerst ganz Galiläa, Nordisrael, wieder zurückerobert. Sie sind auch rübergegangen auf heute jordanisches Gebiet, das damals auch jüdisch war, haben das auch erobert. Und dann sind sie dem Toten Meer entlang darauf gekommen, zur Siedlung von Qumran. Das Ziel war Jerusalem. Die Leute von Qumran wussten, jetzt kommt die Katastrophe. Sie haben die Rollen aus der Bibliothek genommen und in umliegenden Höhlen, in den Krügen, in Sicherheit gebracht. Jetzt wissen wir, warum sie aus der Bibliothek in die Höhlen kamen. Und dann im Jahr 68 haben die Römer die Qumran-Siedlung zerstört und verbrannt. Man hat über der ganzen Siedlung eine dicke Ascheschicht gefunden. Unter der Ascheschicht hat man viele Münzen gefunden. Es gibt keine einzige Münze, die aus einer späteren Zeit als 68 nach Christus stammt. 68 ist das oberste und letzte mögliche Datum. Das ist das Datum der Zerstörung Qumrans. Dann sind die Römer weitergegangen, nach Jerusalem hinauf, und Jerusalem fiel im Jahr 70 nach Christus mit über 1 Million Toten, sagt Josephus Flavius, ein Augenzeuge. Also in den Jahren 66 bis 73 nach Christus kam es zum Untergang des Judenstaates. Im Jahr 73 nämlich wurde noch die letzte Festung Masada zerstört. Übrigens, offensichtlich sind Leute aus Qumran geflohen und sind nach Masada gekommen. Und die kamen dann um in Masada. Und auch dort hat man eben masoretische Handschriften gefunden, in Masada. Und etwas ganz Besonderes, unter dem Boden der Synagoge in Masada hat man einen Überrest der Hesekiel-Rolle gefunden. Und zwar mit Hesekiel 37. Ich komme noch darauf zurück. Das ist die Vision von den Totengebeinen. Also, zur Zeit, als der Staat Israel unterging, 66 bis 73 nach Christus, zu dieser Zeit verbarg man die Rollen in den Höhlen. Jetzt sind wir hier am 14. Mai 1948. Der moderne Staat Israel wird gegründet. Ben-Gurion verkündigt übers Radio: Hier Staat Israel. 2000 Jahre sind vergangen. Wenn für Gott die Zeit gekommen ist, kann niemand ihm widerstehen. Da hat sich erfüllt, was wir in Hesekiel 36, Vers 24 lesen. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Diese Ausrufung des modernen Staates Israel fiel in furchtbare kriegerische Auseinandersetzungen hinein, die schon vorher begonnen haben und sich dann ganz massiv ausgeweitet haben, 48, 49. Also inmitten von Geburtswehen wird der Staat Israel gegründet. Und genau in dieser Zeit, 1947 bis 1956, kommen die Rollen heraus. Ja? Im November 1947 beschließt die UNO, es soll ein Judenstaat in Palästina gegründet werden. Und da gab es diese kriegerischen Auseinandersetzungen. 48, der Staat wird gegründet und der Krieg geht bis 49. Und in all diesen Jahren bis 1956 werden diese Rollen entdeckt. Also zur Zeit der Gründung des modernen Staates Israel holte man die wiederentdeckten Rollen aus den Höhlen. Einfach interessant, mal dieser Parallelismus. Aber das Ganze ist wirklich noch viel dramatischer. Die Rollen hatten es vorausgesagt. Im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem zerstört, den Tempel und den jüdischen Staat. Und sie haben in der Folge im Gesamten über 1000 Städte, Dörfer und Festungen in Israel verwüstet. In dieser Zeit kamen die Rollen in die Höhlen, aber es stand in den Rollen, dieses Schicksal. 3. Mose 26, 31, Gott spricht, und ich werde eure Städte zur Öde machen und euer Heiligtum verwüsten und werde euren lieblichen Geruch der Opfer nicht mehr riechen. Die Juden haben keine Opfer mehr bis heute, vom Jahr 70 an. Das Land Israel, das von Milch und Honig floss, sank in einem jahrhundertedauernden Prozess ab zu einer unansehnlichen Wüste. Das lese ich weiter in 3. Mose 26. Und ich werde das Land verwüsten, dass eure Feinde, die darin wohnen, sich darüber entsetzen sollen. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen, und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her, und euer Land wird eine Wüste sein und eure Städte eine Öde. Das ist die Bilanz von 70 nach Christus bis 1948. Circa 13 Millionen Tote unter dem jüdischen Volk. Durch all die Jahrhunderte hindurch bis zu den Nazis. Euch aber werde ich unter die Nationen zerstreuen und ich werde das Schwert ziehen hinter euch her. Das stand alles in den Rollen, in den Höhlen. Auch 5. Mose 28, 64. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und du wirst daselbst anderen Göttern dienen. Die Juden wurden ab dem Jahr 70 durch die Jahrhunderte hindurch wörtlich in alle 5 Kontinente zerstreut. Von Südamerika bis nach China, von Kanada bis nach Australien, nach Afrika, nach Asien, Zentralasien, Ferner Osten, Naher Osten, überall. Die Rollen hatten es vorausgesagt. Und dann kam diese lange Staatenlosigkeit des jüdischen Volkes, das umherirrte, von Ghetto zu Ghetto ging, gehasst, geächtet, verfolgt. Hosea 3 war auch in den Rollen. Und da war es vorausgesagt. Vers 4. Denn die Kinder Israel werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten und ohne Schlachtopfer. Danach werden die Kinder Israel umkehren und den Herrn ihren Gott und David ihren König suchen. Und sie werden sich zitternd wenden zu dem Herrn und zu seiner Güte am Ende der Tage. Eine lange Zeit der Staatenlosigkeit. Es waren viele Tage von 70 nach Christus bis 1948. Man kann das zu Hause mal nachzählen. In Amos 9, die zwei letzten Verse, 8. Jahrhundert vor Christus, und auch diese Rolle war in den Höhlen. Da wurde vorausgesagt, dass die Wende kommen wird. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen. Heute sind alttestamentliche Städte moderne Städte mit pulsierendem Leben. Und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Israelische Weine sind mit Medaillen international gewürdigt worden und werden exportiert. und deren Gärten anlegen und deren Frucht essen. Jaffa-Orangen werden in alle Welt exportiert. Und ich werde sie pflanzen in ihrem Lande, und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Hesekiel 36, 24. Und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das war in den Rollen vorausgesagt, aufbewahrt in den Höhlen. Aus über 100 Ländern sind Juden zurückgekehrt in den vergangenen Jahrzehnten. Etwa 3 Millionen aus allen 5 Kontinenten. So leben heute 5 Millionen Juden in Israel. Über 5 Millionen. Ja, die Schriftrollen hatten es vorausgesagt. Die Jesaja-Rolle sprach darüber, dass der Messias kommen sollte, dass er aber verworfen werden sollte, als Opfer für unsere Sünden leiden müsste und dass in der Folge dann das jüdische Volk eben zerstreut wird. Israel sollte lange in der Zerstreuung leben, ohne Staat, viele Tage. Aber die frohe Botschaft von dem gestorbenen Erlöser sollte in die ganze Welt gehen. In Jesaja 49, Vers 6 sagt Gott zum Messias: Es ist zu gering, dass du mein Knecht seiest, um die Stämme Jakobs aufzurichten. Ich habe dich gesetzt, dass du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Also der verworfene Messias sollte allen Völkern der Welt bis ans Ende der Welt verkündigt werden. Vor kurzem war ich in Kanada in einer Buchhandlung und habe dort eine Eskimo-Bibel bestaunt. Ja? Die Botschaft ist bis ans Ende der Erde gekommen. Ganz, ganz oben in Kanada, ja? Wo niemand hin will sonst. Es ist so gekommen, das war die große Chance für die nichtjüdischen Völker. Und die Schriftrollen hatten vorausgesagt, aber in der Endzeit kommt der Messias wieder als König. Und in der Zeit davor wird das jüdische Volk zurückkehren und den Staat wieder gründen. Und genau da kamen die Rollen aus den Höhlen. Wir sehen Gottes Handeln in der Geschichte. Qumran ist nicht eine Zufallsentdeckung, sondern Gott wollte das. Warum? Weil er wusste, unsere Zeit, wo diese Prophetie in Erfüllung geht, würde eine Zeit sein, wo Massen das Christentum verwerfen und sagen, die Bibel ist ein Märchenbuch, ein Mythos, das ist für alte Tanten und für zurückgebliebene Fundamentalisten, aber nicht für aufgeklärte moderne Menschen. Müssen wir sagen, ja bitte. Zeigt uns ein Buch, das sich so als Gottes Wort erweist wie die Bibel. Ihr werdet keins finden, aber wir haben eins. Es ist diese Bibel, die wir in unseren Händen haben, das ist die gleiche Bibel, die es zur Zeit von Mohammed gab, und es ist die gleiche Bibel, die es auch vorher gab und die die Propheten aufgeschrieben haben. Gott hat zu uns gesprochen und er zeigt uns, wie glaubwürdig sein Wort ist. Und das Zentrum ist eben sein Sohn, der kommen sollte als Erlöser und der wiederkommen wird als Richter. Und wir müssen uns entscheiden. Aber ich glaube, in persönlichen Gesprächen mit Nichtchristen ist es sehr hilfreich, wenn wir auch die Bedeutung der Schriftrollen vom Toten Meer kennen, um ihnen zu helfen. Das sind alles unsinnige Geschichten, die da über die Bibel erzählt worden sind. Wenn wir die Fakten anschauen, dann sehen wir, die Bibel ist glaubwürdig.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Qumran und die Geheimnisse der Schriftrollen vom Toten Meer.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.